der Tod das Ende oder der Beginn eines neuen Lebens. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes predigen, aber mir ging es da genauso wie dir, Rolf, vor einer Woche. Beim Nachdenken habe ich gemerkt, ich bin irgendwie immer wieder über dieses Thema Tod gestolpert. Und das ausgerechnet in der Osterzeit. Ostern, der Herr ist auferstanden. Aber das Erste, was mir beim Nachdenken klar geworden ist, ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Es ist ganz wichtig zu wissen, wenn Jesus nicht am Karfreitag am Kreuz gestorben wäre, könnten wir uns heute nicht über seine Auferstehung freuen. Ja, vor einigen Wochen war ich zu einem Seminar eingeladen. Da ging es um das Thema Tod, Sterben und Abschied nehmen. Und in diesen Tagen, als ich auf dem Seminar war, ist einer unserer Klienten bei uns in der Einrichtung oben an Leberkrebs verstorben. Es war ein sehr unzugänglicher Mensch. Er hat kaum mit jemand gesprochen, war sehr ruppig. Also nicht unbedingt ein angenehmer Zeitgenosse. Und er musste in seinen letzten Lebenstagen sehr für seine frühere Alkoholabhängigkeit und sein starkes Rauchen büßen. Es gelang mir aber in diesen Tagen, dass er Vertrauen zu mir fasste und ich konnte doch einige intensivere Gespräche mit ihm führen. Die Geschehnisse nach seinem Sterben, die waren für mich ein Lehrstück, wie ich selber nicht sterben möchte. Obwohl er in einer großen Familie aufgewachsen war, fand sich niemand, der sich um die notwendigen Formalitäten oder um eine Bestattung gekümmert hätte. Der Leichnam ist heute noch in einer Leichenhalle in Mannheim aufgebahrt. Die sagen einfach, der hat mit uns nichts zu tun gehabt, wir haben kein Geld für dieses ganze Brimborium, kommen wir nicht auf. Wir wollten dem guten Mann einen letzten Rest an Menschenwürde zeigen und haben von unserer Einrichtung aus eine Abschiedsfeier organisiert auf dem Weinheimer Friedhof. Dort gibt es ein anonymes Grabfeld und dort haben wir uns getroffen, haben einen Blumenstrauß abgelegt und wer wollte, konnte auch ein paar Worte zu ihm sprechen oder ein bisschen was reflektieren, was er mit ihm erlebt hat. Diese Geschehnisse und diese besondere Art des Sterbens haben mich zum Nachdenken über Tod und Sterben gebracht. Und einige der Gedanken, die ich hatte, die möchte ich heute an euch weitergeben. Was ist der Tod? Ist er schlicht das Ende des Lebens? Ist er eine Erlösung der Seele aus dem Gefängnis des Leibes, wie es die Griechen glaubten? Ist der Tod ein Freund des Menschen, der einen gnädigen Schlussstrich zieht unter ein verfehltes Leben? Gehört der Tod zum ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes? Oder ist er Verhängnis und Folge der Sünde? Unsere Zeit hat aus Tod und Sterben ein Thema gemacht, über das man nicht spricht. Und wenn man über den Tod nicht spricht, er also keine Bedeutung mehr hat, welchen Sinn hat denn dann das Leben? Ich habe mal einige Todesanzeigen rausgesucht, die sind ein bisschen lustig. Da hat jemand eine Dankesanzeige geschrieben, weil er noch lebt. Vielleicht hat jemand aus Scherz eine Todesanzeige über ihn veröffentlicht. Oder hier, ihr könnt euch alle noch an den Bruno, an den Braunbären erinnern, der aus Österreich über die Alpen kam und dann in einer Hetzjagd sterben musste. Ihm zu Ehren hat auch jemand, als er dann erlegt war, eine Todesanzeige gestiftet. Oder hier, ein Umweltschützer hat der Rotbuche eine Sterbeanzeige gewidmet. Sie starb durch eine Motorsäge nach einem Leben für den Menschen. Oder hier ein Fußballfan, Schalke vor vielen Jahren absteigen musste, gab es eine Todesanzeige für Schalke 04. Es gibt eine Untersuchung, die hat über 10.000 Todesanzeigen untersucht. Und bei diesen über 10.000 Todesanzeigen ist nur 69 Mal das Wort Sterben zu finden. Warum vermeiden Menschen wohl dieses Wort und benutzen Umschreibungen wie erlöst, entschlafen, heimgegangen, dahingeschieden, abgerufen, von uns genommen? Manchmal kann man auch lesen, Gott sprach das große Amen. Im Lebensverlauf eines Menschen setzt der Tod ein deutliches, nicht umkehrbares Zeichen. Das, was augenscheinlich das Leben ausmacht, ist unwiederbringlich zu Ende. Die Körperfunktionen gibt es nicht mehr, die Persönlichkeit ist weg und die Überreste verwesen in kurzer Zeit. Diese scheinbare Endgültigkeit ist der Hauptgrund dafür, dass alles, was mit Tod und Sterben zusammenhängt, verdrängt wird. Und doch ist es diese scheinbare Endgültigkeit, die uns Menschen herausfordern sollte, über den Tod nachzudenken. Der verschwiegene, verleugnete und verdrängte Tod ist ein Tyrann, der die Menschen zur Jagd nach dem Leben zwingt. Weil man Angst vor dem Tod hat, hetzt man durchs Leben aus der Angst, man könnte etwas verpassen. Der Tod, ein Feind des Menschen. So gesehen ist der Tod der Feind des Menschen. Für alles, was das Leben überhaupt ausmacht, ist der Tod ein Kontrapunkt. Ursprünglich war die Schöpfung auf Leben ausgelegt. Der Tod fand erst dann Eingang, als Adam und Eva in Sünde fielen. Dazu zwei Bibelstellen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Steht schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Und dann in der Folge, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, also wieder dahin gehst, wo du herkommst, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Mit der Sünde kam auch der Tod. Und in diesem Tod ist die Trennung von Gott manifestiert. Gott ist Leben und auf der anderen Seite Sünde ist Tod. Der Mensch zu alttestamentlichen Zeiten glaubte an den lebendigen Gott. Sein Verständnis vom Leben nach dem Tod war aber nur bruchstückhaft. Gott war ihm im diesseitigen Leben nahe. Tod war für ihn eine Umschreibung von Gottes Ferne. Im Tod bin ich fern von Gott. Im Psalm 6, denn im Tode gedenkt man dein nicht. Wer will dir bei den Toten danken? Oder im Psalm 115, die Toten rühmen des Herrn nicht und keiner, der zur Stille hinabfährt. Das Totenreich ist zwar Gottes Einflussbereich nicht entrückt, wir haben es ja vorhin im Lied schon gesungen, führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Gott ist überall. Und es gibt trotz allem im Alten Testament eine prophetische Sicht auf die Erlösung. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Doch ist der Trost vor meinen Augen verborgen. Und aus Jesaja, er wird den Tod verschlingen ewiglich und der Herr, Herr, wird die Tränen von aller Angesicht abwischen. Gottes Wort sieht den Tod nicht als Freund des Menschen, auch nicht als eine biologische Notwendigkeit. Nach der Aussage der Bibel ist der Tod der Lohn der Sünde und das tragische Zeichen einer durch die Sünde gestörten Gottesbeziehung. Den Schleier dieser alttestamentlichen Sicht zieht Jesus hinweg durch sein Menschwerden und durch seinen Sieg über den Tod. Am Kreuz wird die Perspektive zum ewigen Leben eröffnet. Gottes Heilsplan in Jesus wird auf ein unumstößliches Fundament gestellt und das Leben in Versöhnung mit Gott wird zur zentralen Mitte des Evangeliums. Das ist eigentlich das, was unser Glauben ausmacht. Jesus sterben und seine Auferstehung als Sieg über Sünde und Tod bilden die zentrale Mitte des Evangeliums. Wenn Jesus den Tod nicht besiegt hätte, wenn er nicht auferstanden wäre, welchen Sinn würde es machen, dass wir heute Morgen hier sitzen? Gar keinen. In diesem Sinne ist der Tod ein Wendepunkt im Leben. Nicht das Ende, sondern ein Wendepunkt. Er ist im biologischen Sinne das Ende des Körpers, aber auch der Neubeginn des ewigen Lebens. Und nun ist es sehr wesentlich, ob das Leben vorher unter dem Leitstern Gottes in der Versöhnung Jesu oder unter der Knechtschaft der Sünde gelebt wurde. Wer sein Leben in der Sünde gelebt hat, also getrennt von Gott, der wird auch in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Wer sein Leben in der Nachfolge Jesu lebte, wird in Ewigkeit in Gottes Gegenwart sein. Dieses Weiterleben nach dem Tode, die Auferstehung von den Toten, bereitet intellektuell natürlich einige Probleme. Wie kann das geschehen? Werden wir dann so aussehen wie heute? Erkennen sich Mann und Frau wieder? Ganz wichtige Frage. Erkennen die Eltern ihre Kinder und die Kinder ihre Eltern? Werden wir unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere körperlichen Entstellungen, unsere Mängel mitnehmen? Fragen, auf die unsere menschliche Logik und unsere menschliche Erfahrung keine Antwort geben können. Keiner von uns war dort, hat es erlebt, kann zurückkommen und uns berichten, wie es war. Fragen dieser Art konnten so weit führen, dass in der Gemeinde von Korinth Christen waren, die eine Auferstehung von den Toten leugneten. Es war denen einfach zu hoch. Die hatten eine andere Philosophie. Die sagten, Jesus war ein super toller Humanist. Seine Lehre ist klasse, wie man miteinander lebt, wie man aufeinander zugeht. Die Nächstenliebe, prima. Aber der Hokuspokus nach dem Tod, nee, das ist nichts für uns. Paulus entgegnet diesen Menschen in Korinth sehr scharf. Er sagt, gibt es keine Auferstehung von den Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Jesu Sterben und seine Auferstehung als Sieg über Sünde und Tod ist die zentrale Mitte unseres Glaubens und unseres Evangeliums. In der Folge, im 1. Korintherbrief, gibt Paulus einen Einblick in den Heilsplan Gottes, der uns auch eine Reihe von Fragen beantworten hilft. Es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt und was für einen Körper werden sie dann haben? Wie töricht. Was du sähst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du sähst doch nicht den pflanzlichen Körper, der erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen. Gott gibt ihm dann einen pflanzlichen Körper und jede Samenart erhält so ihre eigene Gestalt. Nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, der Vögel und der Fische. Dann gibt es himmlische und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine andere Schönheit als die Körper auf der Erde. Der Glanz der Sonne ist anders als der des Mondes und von den Sternen. Auch die Sterne selbst unterscheiden sich in ihrer Helligkeit. So ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voller Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Wenn es einen natürlichen Leib, einen der Seele entsprechenden Körper gibt, muss es auch einen himmlischen Leib, einen dem Geist entsprechenden Körper geben. Paulus will damit sagen, dass alle vom Menschen initiierte Vermehrung, seien es Früchte, Getreide, Tiere oder auch seine eigene Fortpflanzung, rein aus Gottes gestalterischer Schöpfungskraft erweckt. Der Mensch kann gießen Tag und Nacht, er kann Dünger streuen Tag und Nacht. Wenn es diesen Klick, diese Initialzündung, sage ich mal, von Gott, diesen göttlichen Schöpfungsakt nicht gäbe, gäbe es auch kein Leben. Niemand kann zum Beispiel vorher festlegen, ob ein Kind, ein Junge oder ein Mädchen wird. Man kann es feststellen, nachdem die Zeugung stattgefunden hat. Gut, ich gebe zu, mittlerweile sind die Gentechniker, die sind so weit und fangen da auch an zu experimentieren. Aber üblicherweise ist es nicht möglich, das Geschlecht vorher festzulegen. Man kann es sehr früh bestimmen, aber das, was wird und vor allen Dingen, wie es sich entwickelt, das ist etwas, was in den Genen des Menschen vorprogrammiert wird. Gott lässt werden und vergehen in vielfältiger Art und Weise. Dabei ist Körper nicht austauschbare Materie, sondern genau und artspezifisch auf die jeweilige Spezies zugeschnitten. Wir haben kein Fell wie ein Ochse und ein Fisch hat in der Regel keine Flügel wie ein Vogel. Es ist alles einem wunderbaren Bauplan zufolge angelegt und entwickelt sich auch so. Kennzeichen der irdischen Körper ist ihre Verweslichkeit. Dagegen sind himmlische oder geistliche Körper unverweslich. Und hier liegt auch das Problem. Fleisch und Blut können Gottes Reich nicht ererben. Auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Es muss neu werden, anders. Keine Umwandlung des Alten, sondern eine vollkommen neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Was nützt ein Körper, der zwar an seinen Wunden und Gebrechen geheilt, quasi rund erneuert ist, aber doch wieder dem Verschleiß und der Alterung unterworfen ist? Mit der Bekehrung wird der Mensch wiedergeboren, aber nur vom Geist. Ohne diese Neugeburt kann niemand in das Reich Gottes. Jesus hat das dem Nikodemus sehr eindringlich erklärt. Der Alte geblieben ist unser Leib, weil er verweslich ist und sterben muss. In diesem Sinne ist Sterben eine Trennung von Leib und Geist. Auch hierzu wieder einige Verse aus 1. Korinther 15, was die Schlüsselstelle ist für diese ganzen Gedanken. Hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, blitzartig in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt. Bei der Wiederkunft Jesu geschieht zweierlei. Erstens, die Toten in Christus werden auferstehen mit einem neuen, unverweslichen und himmlischen Leib. Und zweitens, das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Und jetzt kommt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann hat sich erfüllt, was Jesaja prophezeit hat. Wenn Jesus wiederkommt, das sehen wir in den nächsten beiden, in den nächsten Stellen. Das ist ein Bericht vom jüngsten Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden war, wurde er in den Feuersee geworfen. Und dann hat sich erfüllt, was schon Jesaja prophezeit hatte. Der Tod ist als letzter Feind des Menschen vernichtet. Damit wäre die Frage nach dem Wie der Auferstehung erklärt. Die Frage nach dem Leib, nach seinen Eigenschaften, lässt sich so einfach nicht erklären. Fragen wir nach Hinweisen in Gott, fassen wir die Hinweise in Gottes Wort zusammen. Der neue Leib ist unverweslich und geistlicher Natur. Sein Aussehen wird dem Bild des Himmlischen entsprechen und dieser neue Leib wird andere Bedürfnisse haben. Zwar ist der Mensch heute nach dem Bild Gottes geschaffen, aber die Sünde hat ihn stark verändert, sodass er nur noch ein Zerrbild der ursprünglichen Schöpfung ist. Auch ist unser Körper eine Hülle für die Seele mit all ihren Bedürfnissen. Der geistige, der neue Mensch braucht einen geistigen Leib. Er braucht einen Leib, der nicht stofflich ist, sondern einen Leib, der vom Heiligen Geist gestaltet und regiert ist. Die Seele des Menschen hat von Gott einen Leib erhalten, der zu ihr passt und der auch ihren Bedürfnissen entspricht. Für den Geist Gottes im Menschen wird er einen Leib schaffen, der dem Geist entspricht. Wie unlogisch wäre es, wenn Gott der Seele das notwendige Organ schafft, seinem eigenen Geist, der in uns wohnt, aber dieses Organ versagt. Der neue Leib, den wir dann bekommen, wird andere Bedürfnisse haben. In Matthäus 22, Vers 30 können wir lesen, in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Eine ganz andere Bestimmung wird dieser neue Mensch haben. Das Konzept des Wachsens und des Vermehrens, des Kommens und Gehens, dem Tag und der Nacht, steht das neue Konzept des Lebens und der Anbetung gegenüber. Hierzu fehlt uns die Vorstellungskraft. Auch fällt es uns schwer, bei genauerem Nachdenken das alles nur positiv zu sehen. Es ist doch viel zu weit weg von unserem jetzigen Leben und unseren Zielen. Mit unseren jetzigen Eigenschaften wären wir dazu auch gar nicht in der Lage. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was es ist, wenn man von morgens bis abends anbeten muss? Wenn man von morgens bis abends nur singen muss? Ich habe das mal ein bisschen negativ ausgedrückt, aber so wird es sein, so ist es uns in der Offenbarung beschrieben. Ne? Dafür sind wir gar nicht geeignet. Wir brauchen die Momente, wo wir eine besondere Nähe Gottes erfahren, wo wir sagen, jetzt bin ich ihm nahe. Aber das andauernd aushalten zu müssen. Wir leben von der Abwechslung, wir brauchen hoch und tief, Wir sind ganz anders angelegt. Unser jetziger Leib, unsere jetzige Denkweise, die kann das nicht. Wir können nicht 24 Stunden die Augen aufhalten und uns auf etwas konzentrieren. Und vor allen Dingen, was mir besonders schwer fallen würde, da ist beschrieben, wie man da lebt, wie das ist. Das ist ja relativ genau beschrieben. Mich werden die vielen Leute verrückt machen. Ich bin eigentlich eher jemand, der auch mal einen Platz braucht, wo er sich zurückzieht, wo er für sich alleine sein kann. Und das in diesem neuen Jerusalem? Nee, da ist ja immer ein Kommen und Gehen, da ist ja ein Leben ohne Ende. Wäre nichts für mich, so wie ich jetzt bin. Wie das Ganze aussehen wird, beschreibt uns Johannes in der Offenbarung, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen, von Gott zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Oft als Worte des Trostes angewandt, sind sie die Beschreibung eines Zustandes, den wir nur dann erleben und ausfüllen können, wenn wir als erlöste, verwandelte, wiedergeborene Kinder Gottes in unserem himmlischen Leib auferstanden sind. Fassen wir zusammen. Der Tod ist auf keinen Fall ein Freund, sondern er ist der Feind des Menschen. Er ist die Strafe und der Lohn der Sünde. Jesus hat diesen Tod überwunden und er wird ihn am jüngsten Tag endgültig vernichten. Und dieser Sieg von Jesus über den Tod hat uns Menschen den Weg zum Leben freigemacht. Und das Schönste, wenn Jesus wiederkommt, erhalten wir einen himmlischen Leib, der uns befähigt, ein geistliches Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. Und auf dieses Leben und auf diesen geistlichen Leib freue ich mich. Ich möchte nicht mit den Schwächen und den Problemen, die ich habe, im Himmel Jesus loben, Gott loben. Das möchte ich mit meinem neuen, schönen, himmlischen Leib machen. Ja, am Ende des Lebens ein letzter Gruß. Oder sieht es am Ende des Lebens so aus? Kennt bestimmt dieses Bild aus der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, das heißt die Schöpfung, am Anfang des Lebens, wo Gott sich von Adam löst. Aber ich habe es auch ganz gerne bewusst an das Ende gestellt, denn am Ende werden wir uns so wieder Gott nähern. Gott hat uns seine Hand ausgestreckt. Und wenn du deinen Finger zu ihm ausstreckst, dann wird es zu dieser Berührung wieder kommen und der Funke von ihm zu dir wird überspringen. Amen.